Herzlich willkommen zum Thieme-Podcast Ihrer Zahnmedizin up to date. Heute mit dem Beitrag Datenschutz in der digitalen Praxis von Thomas Käfer. Einführung.
Daten sind das Gold des 21. Jahrhunderts, ist ein viel zitiertes Statement, das in jüngerer Vergangenheit an den unterschiedlichsten Stellen und in den verschiedensten Branchen immer wieder zu hören ist. Manchmal wird anstelle des Begriffs Gold auch von Rohöl gesprochen. So oder so ein offenbar wertvoller und mit endlicher Menge zu findender Schatz. Ein Schatz, den es zu hüten und zu schützen gilt und, wenn man es genauer betrachtet, im Fall von digitalen Daten in scheinbar unendlicher Fülle generiert werden kann bzw. vorkommt. So ist es nicht verwunderlich, wenn man landläufig von Datenschutz spricht, wenn es darum geht, Daten vor Missbrauch, Diebstahl und Verlust zu sichern. Und in Deutschland fühlt man sich in dieser Beziehung sofort gut aufgehoben, da unsere Datenschutzgesetze als die schärfsten weltweit gelten. Ist dem tatsächlich so und fühlen wir uns mit unseren digitalen Daten tatsächlich zu Recht sicher oder werden hier unterschiedlichste Aspekte und Anforderungen in einen Topf geworfen? So viel sei vorab verraten. Die Antworten auf diese Fragen lauten: Nein, digitale Daten sind alles andere als sicher. Und ja, hier wird einiges durcheinander geworfen bzw. unzulässig vereinfacht. Aber der Reihe nach.
Begriffsbestimmungen.
Für das weitere Verständnis ist es ungemein wichtig, die Begriffe Datensicherung, Datensicherheit und Datenschutz korrekt anzuwenden und zu unterscheiden. Datensicherung. Mit diesem Begriff ist der Schutz der Daten vor Verlust oder Zerstörung durch Rückgriff auf gesicherte Versionen gemeint. Datensicherheit. Hierunter versteht man den Schutz der Daten vor missbräuchlicher Nutzung oder Einsichtnahme durch fremde Dritte. Datenschutz. Dies ist der Schutz von personenbezogenen Daten lebender, natürlicher Personen vor missbräuchlicher Nutzung durch die erfassenden oder weiterverarbeitenden Benutzer. Es gibt also ganz offensichtlich drei unterschiedliche Aspekte, die im Umgang mit digitalen Daten von großer Relevanz sind. Die Absicherung von Daten vor Verlust ist ein rein technisch-organisatorischer Prozess, der darauf abzielt, die Folgen durch eine Beschädigung oder Löschung von Daten, aus welchem Grund auch immer, zu mildern und einen Plan B, nämlich ein Backup-Szenario, in der Hinterhand zu haben. Unter Datensicherheit fasst man den großen Komplex aller denkbaren und möglichen Angriffe auf die eigenen oder im Auftrag erfassten Daten zusammen. Hier sind sowohl externe Personen als auch Institutionen zu betrachten. Der Datenschutz ist formal betrachtet eher ein Personenschutz, denn hier steht der Mensch im Fokus. Das Erfassen, Speichern, Verarbeiten und gegebenenfalls Weitergeben von persönlichen Daten beinhalten ein hohes Missbrauchspotenzial durch die mit diesen Tätigkeiten betrauten Personen und Institutionen. Kommen Daten aus dem privaten Lebensumfeld in die falschen Hände, kann das zu einem erheblichen Nachteil für die Betroffenen führen. Im Fall von Gesundheits- und Patientendaten ist dies in ganz besonderem Maß der Fall. Im Gegensatz zum Schutz von Daten natürlicher lebender Personen kennt man in Österreich auch den Datenschutz für juristische Personen.
Backup first. Daten. Das Kapital des Unternehmens.
Der kalkulatorische Wert verlorener Nutzdaten ohne aktuelle Datensicherung kann durchaus mit einem Wert von 500 Euro pro MB angesetzt werden. Eine 50 MB Datenbank Nutzdaten hätte demnach einen Wert von 25.000 Euro. Man kann den Wert von Daten auch danach beziffern, was es kostet, wenn man eine Stunde, ein Tag oder eine Woche nicht mehr handlungsfähig ist, abrechnungsfähige Leistungsdokumentationen verloren gehen oder die Behandlung stillsteht. Rechnen Sie selbst nach. Sie werden erstaunt sein, wie wichtig die EDV für Sie ist und was es Sie kostet, wenn sie nicht funktioniert.
Zielsetzungen bei der Datensicherung.
Eine gute Datensicherung deckt zwei Szenarien bzw. Anforderungen ab. Zum einen möchte man bei einem Ausfall der EDV-Anlage durch einen Datenverlust so schnell wie möglich wieder mit den topaktuellen Daten arbeiten können. Hier helfen Konzepte zur Daten- bzw. Systemspiegelung, bei denen, je nach benötigtem Schutzlevel und akzeptierter Ausfallzeit, die Daten auf mehrere Festplatten oder gar Systeme gespiegelt werden. Hierdurch kann im Fehlerfall gegebenenfalls ohne Arbeitsunterbrechung mit dem Backup-System weitergearbeitet werden. Bei solchen Konzepten sind Original und Kopie der Daten ständig synchron und identisch. Sie liegen also nur in ein und derselben Version vor. Zum anderen benötigt man aber auch ältere Backups, zum Beispiel weil man versehentlich Daten gelöscht hat, die dann auch umgehend in der Spiegelung entfernt werden, oder weil eine Datenbank logisch beschädigt wurde und auf eine frühere, unbeschädigte Version zurückgegriffen werden muss, inklusive Datenverlust der letzten Änderungen. Letztlich lösen auch standesrechtliche Vorschriften die Langzeitarchivierung von Patientendaten aus. Die Aufbewahrung von digitalen Daten wie Röntgenbildern über einen Zeitraum von 10 Jahren ist übrigens gar nicht so trivial, wie das auf den ersten Blick scheint. Es stellt sich also das Problem, ein Sicherungsmedium zu benutzen, das aufgrund seiner physikalischen Eigenschaften überhaupt in der Lage ist, die Daten auch mindestens 10 Jahre speichern und mittels geeigneter Geräte auch nach Jahren wieder abrufbar machen zu können.
Merke: Ein erfahrungsgemäß gutes Konzept für die Datensicherung ist das Großvater-Vater-Sohn-Prinzip.
Das hier vorgestellte Konzept ist eine Abwandlung der klassischen Vorgehensweise. Das Verfahren ist unabhängig vom verwendeten Backup-System. Eigentlich unnötig zu erwähnen, jedoch trotzdem immer wieder zu beobachten. Die Medien der Datensicherung sollen nicht alle in der Nähe des Servers aufbewahrt werden. Am besten ist es, wenn zumindest immer einige Bänder aus dem Gebäude heraus an einen sicheren Ort verbracht werden, um die Datensicherung bei Brand, Wasserschaden, Diebstahl oder Vandalismus nicht zusammen mit dem Server zu verlieren.
Fast Facts: Sicherung der aktuellen Version. Schneller Zugriff bei Systemausfall, dadurch Minimierung der Ausfallzeit. Primärabsicherung gegen Datenverlust durch fehlerhafte Hardware, speziell die Festplatte. Sicherung der Daten in verschiedenen Versionen, das heißt Archivierung. Zugriff bei Datenverlust auf aktuelle oder ältere Versionen, das heißt eine grundsätzliche Möglichkeit zum Rückgriff auf gesicherte Daten. Primärabsicherung gegen Datenverlust durch Benutzerfehler, fehlerhafte Systeme und Datenmanipulationen. Datensicherung ist Chefsache. Auch bei Delegation an Mitarbeiter, Kontrolle ist wichtig. Für Datenverlust haftet in der Regel keine Versicherung. Für Datenverlust haftet außer bei Vorsatz in der Regel auch kein IT-Dienstleister. Denn Datensicherung ist oberste Anwenderpflicht. Prüfen Sie regelmäßig die Datensicherung. Nicht nur Bänder wechseln, sondern täglich Erfolg der Datensicherung per Plausibilitätscheck prüfen. Regelmäßig testweise Daten von den Medien zurücksichern. Stellen Sie Notfallpläne für den Fall eines Datenverlusts auf. Feststellung der Ursache, Abstellen der Fehlerursache, dann erst Rücksicherung. Wiederherstellung.
Im Fehlerfall stellt man die Daten übrigens sinnvollerweise nicht einfach wieder her, sondern ermittelt zuerst die Ursache für den Datenverlust, auch wenn es schnell gehen muss. Denn ansonsten wiederholt sich der Fehler vielleicht sofort und Indikatoren für ein sicherheitskritisches Problem oder einen drohenden Totalausfall der Hardware bleiben unentdeckt.
Merke: Es ist nicht die Frage, ob eine Festplatte ausfällt, sondern wann. Datensicherheit.
Jetzt haben wir unsere Daten schon einmal grundsätzlich gegen Verlust gesichert. Nun stellt sich die Frage, wer oder was dazu führen kann, dass Daten überhaupt verloren gehen. Die meisten Verluste bzw. EDV-Ausfälle gehen bisher tatsächlich auf einen technischen Fehler zurück. Während ein Defekt, zum Beispiel eines Netzteils, eines Monitors oder der Absturz des Betriebssystems bzw. der Praxissoftware nur die Weiterarbeit be- oder verhindert, gehen bei einem Festplattendefekt in der Regel auch aktuelle Daten verloren. In einem solchen Fall muss die defekte Hard- und oder Software ausgetauscht bzw. repariert werden. Was aber, wenn ein Hacker seine Finger im Spiel hatte?
Fast Facts: Technische Umsetzung der Datensicherung unter Verwendung von auslagerungsfähigen Medien. Mit CD-rewritable, das heißt wiederbeschreibbarer CD, mit DVD-rewritable, das heißt wiederbeschreibbarer DVD, mit Bändern, zum Beispiel ADR, DAT, DLT, LTO und so weiter, arbeiten Sie mit so vielen verschiedenen Medien wie möglich. Nicht immer nur 2 oder 3 Medien wiederverwenden. Lagern Sie die Medien aus, nicht alle Medien unmittelbar neben dem Server lagern. RAID-Systeme, Spiegelungen, ersetzen kein klassisches Backup.
Sicherheitsfachleute beobachten seit Jahren eine stetige Zunahme von IT-Angriffen mit immer neuen Methoden und kreativen Ideen, Daten zu stehlen oder die Besitzer und Betreiber von EDV-Anlagen direkt oder indirekt, um nicht unerhebliche Geldbeträge zu erleichtern, wobei man bedenken muss, dass in etwa die Hälfte aller Angriffe nur deshalb passiert, weil die Hacker es können. Hier steht gar kein kommerzielles Interesse hinter der Attacke, sondern schlicht und einfach Neugier, Forscherdrang und die Erhöhung der Reputation in einschlägigen Kreisen. Der Schaden ist dennoch immens, weil, wie bei einem klassischen Einbruch, meist mehr kaputt geht, als eigentlich gestohlen wird. Ein Datenleck ist zudem selten eine gute Meldung und man möchte es wohl kaum mit einem solchen Thema in die Tageszeitung oder in die Fernsehnachrichten schaffen.
Typische Angriffe: Würmer und Trojaner.
In der Praxis gibt es in der Regel weniger direkte und gezielte Hackangriffe von außen auf ein EDV-System, sondern vielfach eine über Würmer und Trojaner ausgelöste, meist unkontrollierte Versendung von vertraulichen Daten von innen nach außen. Sicherlich stehen bestimmte Firmen und Institutionen ganz oben auf der Wunschliste von Hackern und Spionen. In der Vielzahl der Fälle sammeln Hacker jedoch Informationen in der Breite der Masse über Trojaner, um sie dann gezielt nach verwertbarem Material zu durchforsten.
Merke: Trojaner sind Malware bzw. Programme, die sich in einen PC unbemerkt einnisten und im Hintergrund Daten versenden oder Hintertüren für weitere Hackerattacken öffnen. Direkte Angriffe:
So ist der einzelne Rechner oder ein Firmennetzwerk oft aus dem Internet gar nicht ohne Kenntnisse bestimmter, ständig wechselnder Informationen zu identifizieren, sodass eine gezielte Attacke hier nur mit erhöhtem Aufwand und Insiderkenntnissen realisierbar ist. Bei der Einwahl ins Internet erhält man von den meisten Providern ständig wechselnde TCP-IP-Adressen, über die das Netzwerk dann erreichbar ist. Ohne Kenntnis der aktuellen IP-Adresse ist somit der gezielte Angriff auf ein Netz nicht möglich. Daher versucht man durch entsprechend verseuchte E-Mails oder Webseiten sogenannte Würmer und Trojaner in die Systeme einzuschleusen, die dann, einmal im Wirtssystem eingenistet, von sich aus für die Verbreitung von sensitiven Daten an vorher festgelegte Ziele sorgen. So versucht man beispielsweise mit einem Keylogging sämtliche Tastenanschläge des Benutzers mitzulesen, um auf diese Art und Weise zum Beispiel Passwörter für andere Systeme wie das Online-Banking mitzuschreiben.
Man-in-the-Middle-Attacken.
Die Perfektion solcher Angriffe sind die Man-in-the-Middle-Attacken, bei denen sich der Angreifer in die Kommunikation zwischen Anwender und Anbieter schaltet und die Eingaben und Ausgaben der Systeme manipuliert. Gelangt solch ein Angreifer beispielsweise in die Kommunikation mit dem Bankinstitut beim Online-Zahlungsverkehr, so ist es dem Angreifer möglich, die Eingaben des Benutzers mitzuschreiben und zum Beispiel für Kontostandabfragen an die Bank weiterzuleiten und das Ergebnis dem Nutzer auch 1:1 weiterzureichen, um ihn in Sicherheit zu wiegen. Bei einer nachfolgenden Transaktion leitet er jedoch die Eingaben nicht an die Bank weiter, sondern simuliert die Antworten der Bank lediglich. Nachfolgend überweist er mithilfe der mitgeschriebenen Passwörter und TAN-Nummern einen Geldbetrag auf ein von ihm kontrolliertes Konto. Der Nachweis einer solchen Manipulation ist dann nicht einfach und der Anwender wird möglicherweise beweispflichtig.
Sichere Kommunikation.
Um dies zu vermeiden, bedient man sich sinnvollerweise gerade bei kritischen Übertragungen entsprechend gesicherter Verfahren wie der SSL-TLS-Kommunikation oder Online-Banking-Standards wie dem HBCI-Verfahren. Manipulationen sind zwar auch hier nicht ausgeschlossen, jedoch deutlich schwieriger zu bewerkstelligen als bei ungesicherten Verfahren. So bringen solche Verfahren in Kombination mit speziellen Online-Banking-Programmen wie Star Money oder S-Firm Sicherheitsvorteile. Da hier von den Programmen gesteuerte und überwachte Übertragungen stattfinden und keine unsichere Kommunikation über Webbrowser durch den Benutzer initiiert wird.
Merke: Die Nutzung von HTTPS-Verbindungen für jede Form interaktiver Kommunikation mit Webseiten, Portalen, Online-Systemen und Shops ist heutzutage Stand der Technik. Vom Einloggen in und von der Interaktion mit nur mit HTTP-Verbindungen erreichbaren Webseiten muss dringend abgeraten werden.
Als Betreiber ergibt sich aus dem neuen § 13 Absatz 7 Telemediengesetz, dass Dienstanbieter geeignete Vorkehrungen treffen müssen, um personenbezogene Daten vor verbotenen Zugriffen Dritter zu schützen. Hierfür sind insbesondere als sicher anerkannte Verschlüsselungsverfahren zu verwenden.
Phishing.
Eine andere, mittlerweile sehr verbreitete Form der Datenausspähung ist das Phishing. Dieses Kunstwort beschreibt das Passwort-Phishing, das heißt das Phishen nach Passwörtern beispielsweise im E-Mail- und Online-Verkehr durch Umleiten von Benutzereingaben auf entsprechend präparierte Webseiten. Hierbei wird zum Beispiel eine offiziell aussehende E-Mail mit Logo und Layout der entsprechenden Unternehmen wie Microsoft, eBay oder Bankinstituten per Spam-Verfahren massenhaft an verschiedenste Empfänger verschickt und diese darin aufgefordert, sich bei dem entsprechenden Dienst anzumelden, um zum Beispiel die Vertragsdaten zu aktualisieren. Wer zum Beispiel öfter über eBay einkauft, wird sich möglicherweise nichts dabei denken, wenn er eine gut gemachte Nachricht erhält, in der er aufgefordert wird, sein Passwort aus Sicherheitsgründen zu ändern. Der nachfolgende Einlog-Vorgang, der über die in der E-Mail enthaltenen Hyperlinks erfolgt, landet dann jedoch nicht bei dem richtigen Online-System eBay, sondern wird von einem Hackersystem abgefangen. Wenn die Story stimmt und das Szenario in etwa zu einer aktuellen Situation passt, fällt fast jeder darauf rein. Auch ein Sicherheitsfachmann.
Scareware.
Als Scareware bezeichnet man schädigende Software, mit der das Opfer möglichst effektiv erschreckt und nachfolgend zu einer irrationalen Handlung bewegt werden soll. Hierbei wird zum Beispiel der Eindruck erweckt, dass das Opfer bei einer illegalen Aktion, zum Beispiel dem Herunterladen von Kinderpornografie, erwischt worden ist und nun als Strafe oder zur Wiedergutmachung einen Betrag an eine vermeintlich staatliche Organisation zahlen soll. Erstaunlich ist immer wieder, dass selbst gebildete Personen Opfer solcher Attacken werden und den Anweisungen Folge leisten. Hierbei werden ganz offensichtlich die Schwächen der menschlichen Psyche ausgenutzt, die gepaart mit der Alltagshektik und Zeitnot selbst Akademiker dazu bringen, Geldbeträge an die Verbrecher zu zahlen, um den Trojaner wieder loszuwerden. Bei Vorwürfen, zum Beispiel eines Konsums von Kinderpornografie, setzen die Angreifer darauf, dass allein der Verdacht so schwerwiegende Auswirkungen hat und gesellschaftlich derart geächtet ist, dass selbst ein vollkommen unschuldiges Opfer eine Anzeige und Einbeziehung Dritter scheut und die Geldbörse zückt. Darauf vertrauen, dass nach Zahlung eines Geldbetrags die Erpressung aufhört oder gar die Scareware entfernt wird, sollte man nicht. Im Gegenteil.
Ransomware und Verschlüsselung der Festplatte.
Noch dramatischer wird ein Angriff, wenn es nicht bei der Androhung von Konsequenzen bleibt, sondern Dateien und ganze Systeme für den Nutzer unbrauchbar gemacht werden. Mit sogenannter Ransomware werden einzelne Nutzerdateien und ganze Festplattenbereiche verschlüsselt und dann vom Opfer nicht unerhebliche Geldbeträge gefordert, um die Dateien wieder entschlüsseln zu können. Wenn die Angreifer hierbei ihr Handwerk verstehen, dann sind die Dateien tatsächlich mit individuellen Schlüsseln so kodiert, dass selbst Kryptofachleute diese nicht knacken können. In einem solchen Fall hilft nur die Rücksicherung vom Backup, natürlich nachdem der Trojaner identifiziert und unschädlich gemacht worden ist.
Fernwartung.
Besonderes Augenmerk gilt es, Fernwartungszugängen zu schenken. Mittels Fernwartungszugängen werden für externe Benutzer oder IT-Dienstleister Zugänge zum EDV-System geschaffen, mit denen diese in der Regel einen Vollzugriff auf das interne System erhalten. Mit Programmen wie VNC, PC Anywhere, TeamViewer oder PC Visit ist es möglich, ein anderes System so zu steuern, als ob man direkt davor sitzt. Was im Problem- und Fehlerfall ein Segen sein kann und schnelle Hilfe ermöglicht, kann im Missbrauchsfall katastrophal sein. Ein gehackter Fernzugang kann so zum Beispiel in der Nacht bei laufendem Netzwerkserver als ausgiebig nutzbare Spielwiese für einen Hacker dienen. Aus diesem Grund sollte der Fernzugang entsprechend gesichert sein. Passwörter müssen öfter gewechselt werden und der Personenkreis für den Zugriff ist auf das absolut notwendige und vertretbare Maß zu reduzieren. Unter Umständen sind hier auch rechtliche oder standesrechtliche Vorgaben zu berücksichtigen, wie beispielsweise die Empfehlung der Bundesärztekammer, Fernzugriff auf Patientendaten grundsätzlich zu verbieten oder nur mit Aufsicht durch den Arzt zuzulassen.
Wireless LAN.
Eine Schwachstelle beim Ausspähen von Daten ist das überall anzutreffende WLAN. Da die Funknetze Bestandteile des eigentlichen Netzwerks sind und somit eine Verbindung zu den zu schützenden Daten besitzen, andererseits aber aufgrund der physikalischen Eigenschaften der Funkwellen weit über die Räume des Betreibers hinaus abhörbar sind, gilt es gerade hier, der Verschlüsselung und Absicherung besondere Beachtung zu schenken.
Merke: Sichern Sie Ihr WLAN unbedingt mindestens mittels WPA2 ab und halten Sie den sogenannten Pre-Shared Key geheim. Am besten lassen Sie es von einem Fachmann einrichten und prüfen. Nutzung von Free Wi-Fi.
Umgekehrt nutzen viele das oft ganz bewusst offen angebotene Free Wi-Fi, um sich mit ihrem Smartphone oder Notebook ins Internet einzuklinken. Das mag für passives Surfen als Zeitvertreib okay sein. Für eine Verbindung mit dem Praxisnetzwerk oder gar der Übertragung von Patientendaten und E-Mails ist es unverantwortlich. Hier muss zwingend und konsequent Verschlüsselung eingesetzt werden, zum Beispiel TLS, SSL bzw. mit sogenannten VPN-Zugängen, denn ansonsten kann der Nachbar im gleichen WLAN die Daten problemlos mitlesen. Gerade im WLAN und durch Ausnutzung der systemimmanenten Schwächen der Endgeräte bzw. des TLS-Protokolls lassen sich selbst vermeintlich gesicherte Verbindungen in einem offenen WLAN mitlesen und kompromittieren. Das gelingt selbst dem versierten Laien mit frei erhältlichen Werkzeugen.
Merke: Für die Verbindung mit dem Praxisnetzwerk über Free Wi-Fi muss zwingend eine Verschlüsselung eingesetzt werden. Digitale Signatur und Verschlüsselung.
Ein beliebter Angriffspunkt für Datendiebstahl bzw. Kompromittierung ist das Medium E-Mail. Daher nähern wir uns dem Thema über das digitale Signieren und Verschlüsseln von Daten. Fragen Sie sich einmal: Können Sie sicher sein, dass eine E-Mail, die Sie erhalten haben, auch tatsächlich von dem Absender stammt, der in der Nachricht angegeben ist? Können Sie sicher sein, dass diese E-Mail nicht mitgelesen wurde? Können Sie sicher sein, dass diese E-Mail unverfälscht bei Ihnen angekommen ist? Die Antwort auf alle drei Fragen lautet Nein. Im Geschäfts- wie im Privatleben hat sich das Medium E-Mail als leistungsfähiges und effektives Kommunikationsmittel etabliert. So werden hierüber Informationen, Dateien und Nachrichten ausgetauscht, Verabredungen getroffen, Aufträge erteilt und Verträge geschlossen. Was vielen Nutzern dabei nicht bewusst ist, ist, dass dieser E-Mail-Verkehr nicht nur mitgelesen werden kann, sondern auch, dass ein Teil der E-Mail oder die E-Mail komplett gefälscht werden kann und der tatsächliche Absender nicht derjenige sein muss, der in der E-Mail als vermeintlicher Versender hinterlegt ist. Hieraus resultieren ernsthafte wirtschaftlich und rechtlich relevante Konsequenzen. Aufgrund der Tatsache, dass der komplette E-Mail-Verkehr gefälscht werden kann, gilt diese vor Gericht in der Regel nicht als Beweis. Die rechtliche Anerkennung einer E-Mail scheitert also an zwei Punkten. Erstens ist der Inhalt einer E-Mail teilweise oder komplett fälschbar und zweitens der Absender der E-Mail nicht zweifelsfrei zu identifizieren bzw. einer natürlichen Person zuzuordnen. Um dieses Problem zu lösen, kann man sich digitaler Signaturen bedienen. Hierbei signiert der Absender eine Nachricht mit seiner persönlichen und fälschungssicheren elektronischen Unterschrift. Der Empfänger kann die Echtheit der Signatur überprüfen und kann erkennen, ob eine Nachricht verfälscht wurde bzw. ob sie wirklich vom angegebenen Absender stammt. Das digitale Signieren löst aber nur das eine der beiden Probleme, nämlich das Erkennen, ob eine Nachricht unverfälscht oder manipuliert empfangen wurde. Auch eine digital signierte E-Mail ist weiterhin im Klartext für jedermann lesbar. Dieses Problem löst somit erst das Verschlüsseln der Nachrichten.
Digitale Signatur.
Das Anzeigen einer Datenmanipulation kann man dadurch erreichen, dass man eine elektronische Nachricht oder auch eine Datei digital signiert. Hierbei wird aus den Daten der Originalnachricht zusammen mit einem speziellen Schlüssel eine Prüfsumme gebildet und mit der E-Mail oder Datei abgespeichert. Wird nun die Nachricht nachträglich verändert, so passt der beim Empfang der E-Mail ebenfalls errechnete Hashwert nicht mehr mit der übermittelten Prüfsumme überein. Somit ist das Siegel zerbrochen und die Nachricht wird entsprechend als kompromittiert gekennzeichnet. Moderne Browser wie Chrome und Firefox verfügen seit kurzem über recht wirkungsvolle Mechanismen, um Man-in-the-Middle-Attacken durch Zertifikatspinning aufzudecken. Wenn Ihr Browser Alarm schlägt und Sie auf eine unsichere Webseite oder ein unsicheres Zertifikat hingewiesen werden, sollten Sie diesen Hinweis ernst nehmen. Seriöse Anbieter verlangen niemals, dass Sie ein individuelles Zertifikat installieren müssen.
Fast Facts: E-Mail-Verkehr ist in der Regel vollkommen unverschlüsselt. Der Weg der E-Mails ist unbestimmt. E-Mails lagern für kurze Zeit auf verschiedenen fremden Rechnern. Merke: Nutzen Sie für die Übertragung geheimer, unternehmenskritischer oder schützenswerter personenbezogener Informationen nie unverschlüsselte E-Mails. Brute-Force-Attacken.
Selbstverständlich sind prinzipiell alle Verschlüsselungsverfahren spätestens durch sogenannte Brute-Force-Attacken zu knacken. Jedoch bedarf es bei modernen Verfahren und entsprechend großen Verschlüsselungstiefen sehr viel Rechenzeit, sodass solche Attacken in der Praxis nicht immer in einem realistischen Zeitrahmen durchführbar sind.
Passwortsicherheit.
Nach heutigen Maßstäben und den technischen Möglichkeiten zum maschinellen Knacken von Zugangskennungen muss ein Passwort mindestens 10 Zeichen haben, aus Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen bestehen und darf in keinem Wörterbuch zu finden sein. Je größer der Zeichenvorrat ist, aus dem ein Passwort aufgebaut ist, umso größer sind die Anzahl der möglichen Kombinationen und damit die benötigte Zeit, um diese alle durchzuprobieren.
Schlechte Passwörter.
Es gibt überhaupt kein Passwort. Das vom Administrator gesetzte Default-Passwort wird beibehalten. Das Passwort ist mit der Kennung identisch. Das Passwort ist der Nachname oder Vorname des Benutzers. Als Passwort wird Passwort, Pass oder auch Geheim eingegeben. Das Passwort ist so kompliziert, dass man es sich nicht merken kann und deshalb aufschreibt, die berühmten Zettel unter der Tastatur bzw. am Bildschirm.
Gute Passwörter.
sind länger als 9 Zeichen, besser 10 und mehr. Enthalten mindestens 2 Ziffern oder Sonderzeichen, die nach Möglichkeit nicht nur am Anfang oder Ende stehen. Kann man sich leicht merken. Kann man schnell eintippen. Enthalten keine erkennbare Systematik, das heißt, das Passwort erscheint wie eine zufällig erzeugte Zeichenfolge. Sind kein Wort einer bekannten Sprache. Sind nur dem Inhaber der Kennung bekannt.
Passwort-Tipps:
Wählen Sie möglichst lange Passwörter. Halten Sie Passwörter grundsätzlich geheim. Wechseln Sie die Passwörter regelmäßig. Hinterlegen Sie die Passwörter in einem versiegelten Umschlag im Tresor. Benutzen Sie möglichst komplizierte Passwörter aus Buchstaben inklusive Groß- und Kleinschreibung, Sonderzeichen und Zahlen. Passwörter, die Sie zum Beispiel aus den Anfangsbuchstaben eines Liedtextes oder eines Satzes bilden, können Sie sich leicht merken. Hoch auf dem gelben Wagen sitze ich beim Schwager vorn, liefert als Passwort Groß H, A, D, G, Groß W, S, I, B, Groß S, V. Für verschiedene Kennungen sollte man verschiedene Passwörter wählen.
Datenschutz.
Was hat die Datensicherung und Datensicherheit nun mit Datenschutz zu tun? Unter Datenschutz versteht man nicht den Schutz der Daten vor Verlust oder Zerstörung, sondern den Schutz von personenbezogenen Daten vor missbräuchlicher Nutzung durch die erfassenden Benutzer, zum Beispiel durch Erstellung von Nutzer- und Bewegungsprofilen, mittels Cookies, RFID, Tracking und so weiter, sowie den Schutz vor Weitergabe dieser Daten an nicht autorisierte Benutzer. Rechtlicher Ausgangspunkt ist das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung. Die Grundidee ist, dass der Einzelne die Möglichkeit haben soll, selbst zu bestimmen, wer bei welcher Gelegenheit welche Informationen über ihn erhält. Als besonders gefährdend werden die Situationen angesehen, in denen große Organisationen Informationen, möglicherweise ohne Kenntnis der betroffenen Personen, sammeln, speichern und auswerten. Um den Datenschutz sicherzustellen, braucht man die Datensicherheit. Manchmal auch als technischer Datenschutz bezeichnet. Und um den Kreis wieder zu schließen, durch das Anfertigen von Backups werden Daten archiviert. Datensicherungen enthalten möglicherweise Daten, die im Original auf Anforderung des Betroffenen gelöscht wurden und werden gegebenenfalls aus dem Haus an eine sichere Stelle verbracht. Wer hat dann darauf Zugriff?
Merke. Grundsätzlich empfiehlt es sich, die Betroffenen lieber einmal zu viel als zu wenig darüber aufzuklären, dass personenbezogene Daten und welche personenbezogenen Daten von ihnen gespeichert werden und sie um Erlaubnis zu fragen, bevor diese Daten in irgendeiner Form weitergegeben oder veröffentlicht werden. Neben dem Ärger mit einzelnen Betroffenen droht neben den zivil- und strafrechtlichen Konsequenzen ein erheblicher Imageschaden in der Öffentlichkeit. Betrieblicher Datenschutzbeauftragter.
Ein weiterer in Bezug auf den Datenschutz zu beachtender Punkt ist, dass bei der automatisierten Verarbeitung von personenbezogenen Daten in einem Unternehmen, bei dem 9 oder mehr Mitarbeiter mit diesen Vorgängen beauftragt sind, ein betrieblicher Datenschutzbeauftragter benannt werden muss, der die Einhaltung der Datenschutzrichtlinien überwacht. Diese gesetzliche Regelung trifft somit bereits für mittelgroße Unternehmen oder Praxen zu, bei denen mehrere Mitarbeiter regelmäßig Zugriff auf personenbezogene Daten haben. Bei erfassenden Stellen, die Daten verarbeiten, die einer Vorabkontrolle unterliegen oder die mit Adressdaten handeln bzw. diese zu statistischen Zwecken nutzen, muss ein Datenschutzbeauftragter unabhängig von der Personenzahl installiert werden. Der Datenschutzbeauftragte sorgt für die Schulung der Mitarbeiter in Bezug auf den vertraulichen Umgang mit personenbezogenen Daten, eine Sensibilisierung für die sogenannte Datensparsamkeit und Einhaltung der gesetzlichen sowie standesrechtlich relevanten Bestimmungen. Der Datenschutzbeauftragte muss dabei nicht aus der eigenen Praxis bzw. dem eigenen Unternehmen stammen, sondern kann als Dienstleistung zum Beispiel über Standesorganisationen oder EDV Sachverständige hinzugezogen werden. Ausgeschlossen von der Arbeit als Datenschutzbeauftragter sind unter anderem der Firmenchef bzw. Arzt selbst sowie der mit Erwartung der EDV-Anlage beauftragte Systemadministrator oder IT-Dienstleister.
Gesetzliche Grundlagen: Bundesdatenschutzgesetz.
Das Bundesdatenschutzgesetz vom 20.12.1990 wurde nach einer Überarbeitung im Jahre 2003 zuletzt am 25.02.2015 aktualisiert. § 1 Bundesdatenschutzgesetz, kurz BDSG, besagt: Zweck dieses Gesetzes ist es, den Einzelnen davor zu schützen, dass er durch den Umgang mit seinen personenbezogenen Daten in seinem Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt wird. Es regelt sowohl den öffentlichen Bereich, das heißt Bund, Länder und Kommunen, also die staatlichen Stellen, als auch den nicht öffentlichen Bereich, das heißt private Institutionen, Firmen, Vereine etc. Da jede Verarbeitung personenbezogener Daten durch öffentliche Stellen einen Eingriff in das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung darstellt, muss dafür im Einzelfall eine gesetzliche Erlaubnis vorliegen. Im privaten Bereich existieren nicht so viele Regelungen. Diese sind in den meisten Fällen auch weniger konkret und lassen den datenverarbeitenden Stellen mehr Freiheit. Ein rechtlicher Grund für diese Situation besteht darin, dass auch die privaten Stellen, die die Daten Dritter verarbeiten, sich dabei auf bestimmte Grundrechte, zum Beispiel Berufsfreiheit, berufen können. Die datenschutzrechtlichen Regelungen sollen einen gerechten Ausgleich zwischen den unterschiedlichen Rechtspositionen herbeiführen. Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. § 3 des BDSG besagt: Gestaltung und Auswahl von Datenverarbeitungssystemen haben sich an dem Ziel auszurichten, keine oder so wenig personenbezogene Daten wie möglich zu erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen. Insbesondere ist von den Möglichkeiten der Anonymisierung und Pseudonymisierung Gebrauch zu machen, soweit dies möglich ist und der Aufwand in einem angemessenen Verhältnis zu dem angestrebten Schutzzweck steht. Die Zulässigkeit der Datenerhebung, Verarbeitung und Nutzung regelt § 4 BDSG. Absatz 1. Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten sind nur zulässig, soweit dieses Gesetz oder eine andere Rechtsvorschrift dies erlaubt oder anordnet oder der Betroffene eingewilligt hat. Absatz 2. Personenbezogene Daten sind beim Betroffenen zu erheben. Ohne seine Mitwirkung dürfen sie nur erhoben werden, wenn erstens eine Rechtsvorschrift dies vorsieht oder zwingend voraussetzt oder zweitens a. die zu erfüllende Verwaltungsaufgabe ihrer Art nach oder der Geschäftszweck einer Erhebung bei anderen Personen oder Stellen erforderlich macht oder b. die Erhebung beim Betroffenen einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde und keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass überwiegende schutzwürdige Interessen des Betroffenen beeinträchtigt werden. Absatz 3. Werden personenbezogene Daten beim Betroffenen erhoben, so ist er, sofern er nicht bereits auf andere Weise Kenntnis erlangt hat, von der verantwortlichen Stelle über erstens die Identität der verantwortlichen Stelle, zweitens die Zweckbestimmungen der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung und drittens die Kategorien von Empfängern nur, soweit der Betroffene nach den Umständen des Einzelfalles nicht mit der Übermittlung an diese rechnen muss, zu unterrichten. Werden personenbezogene Daten beim Betroffenen aufgrund einer Rechtsvorschrift erhoben, die zur Auskunft verpflichtet, oder ist die Erteilung der Auskunft Voraussetzung für die Gewährung von Rechtsvorteilen, so ist der Betroffene hierauf sonst auf die Freiwilligkeit seiner Angaben hinzuweisen. Soweit nach den Umständen des Einzelfalles erforderlich oder auf Verlangen ist er über die Rechtsvorschrift und über die Folgen der Verweigerung von Angaben aufzuklären. Zusammengefasst bedeutet dies, dass die oberste Prämisse die Vermeidung der Erhebung bzw. Speicherung von personenbezogenen Daten sein soll, bzw., sofern dies nicht möglich ist, die Datensparsamkeit an nächster Stelle steht. Dort soll von der Möglichkeit des Anonymisierens von Daten Gebrauch gemacht werden. Der Betroffene hat das Grundrecht, von jeder verantwortlichen Stelle, also demjenigen, der die Daten erhoben, gespeichert oder verarbeitet hat, unentgeltlich Auskunft zu erhalten, welche Daten über ihn gespeichert sind, und kann verlangen, dass diese gegebenenfalls berichtigt oder gelöscht werden. Besonderes Augenmerk ist bei der verantwortlichen Stelle dann walten zu lassen, wenn es sich um besonders schützenswerte personenbezogene Daten handelt. Das Gesetz benennt in § 4d BDSG hierzu: Rassische und ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder philosophische Überzeugungen, Gewerkschaftszugehörigkeit, Gesundheit oder Sexualleben. Die Erhebung und Verarbeitung solcher Daten ist grundsätzlich nur dann zulässig, wenn eine sogenannte Vorabkontrolle durch den betrieblichen Datenschutzbeauftragten erfolgt ist, beziehungsweise sie ist gegebenenfalls meldepflichtig. Die Weitergabe an Dritte ist nur dann zulässig, wenn a. der Dritte, dem die Daten übermittelt werden, ein berechtigtes Interesse an ihrer Kenntnis glaubhaft dargelegt hat, oder b. es sich um listenmäßig oder sonst zusammengefasste Daten nach § 28 Absatz 3 Nummer 3 handelt, die für Zwecke der Werbung oder der Markt- oder Meinungsforschung übermittelt werden sollen und kein Grund zu der Annahme besteht, dass der Betroffene ein schutzwürdiges Interesse an dem Ausschluss der Übermittlung hat.
Rechtsfolgen bei Missachtung des Bundesdatenschutzgesetzes.
Wird kein betrieblicher Datenschutzbeauftragter bestellt oder kommt es zu einer Datenschutzpanne, so kann das neben Schadensersatzansprüchen geschädigter Dritter gemäß BGB und BDSG auch aufgrund der Verletzung von Sorgfaltspflichten Ansprüche der Gesellschafter an Vorstand und Geschäftsführer sowie strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Der Image- und Vertrauensverlust ist aus den immer wieder publik werdenden Datenschutzpannen oder Missachtungen großer Firmen bekannt. Es können Bußgelder bis zu 300.000 Euro bei Verstößen gegen das BDSG verhängt werden. In extremen Fällen sind sogar Freiheitsstrafen bis zu 2 Jahren möglich.
Merke: Die oberste Prämisse sollte die Vermeidung der Erhebung bzw. Speicherung von personenbezogenen Daten sein. Sofern dies nicht möglich ist, steht die Datensparsamkeit an nächster Stelle. Wo umsetzbar, soll von der Möglichkeit des Anonymisierens von Daten Gebrauch gemacht werden. Datenschutzrichtlinien.
Da personenbezogene Daten besonders schützenswert sind und die verantwortliche Stelle vom Gesetzgeber eine besondere Sorgfaltspflicht auferlegt bekommen hat, dass die Daten unter anderem nicht in fremde, unbefugte Hände gelangen, hat die Datenübermittlung an Dritte auf einem sicheren Weg zu erfolgen. Es verbietet sich daher, personenbezogene Daten gesammelt als Liste oder auch einzeln auf ungesicherten Wegen zu übertragen. Dazu gehört insbesondere die Übertragung per E-Mail. E-Mail-Kommunikation ist in der Regel vollkommen unverschlüsselt und kann von Fremden mit geringem Aufwand mitgelesen und verfälscht werden. Ein Versenden solcher Daten, vor allem dann, wenn es sich auch noch um besonders schützenswerte personenbezogene Daten handelt, ist aus Sicht des Autors nur über eine verschlüsselte Nachrichtenübertragung zu gewährleisten. Hierzu kann man sich zum Beispiel freier Systeme mit sogenannten Public-Key-Infrastrukturen wie Pretty Good Privacy bedienen.
Aufgaben des Datenschutzbeauftragten.
Der Datenschutzbeauftragte hat unter anderem folgende Aufgaben: Schulung der Mitarbeiter hinsichtlich der Einhaltung des Bundesdatenschutzgesetzes. Verpflichtung der Mitarbeiter zur Einhaltung des Datenschutzes. Erstellung und Aktualisierung des Verfahrensverzeichnisses für jedermann. Erstellung und Aktualisierung der internen Verarbeitungsübersicht. Durchführung von Vorabkontrollen. Überwachung der ordnungsgemäßen Anwendung von Datenverarbeitungsprogrammen. Überwachung der technisch-organisatorischen Maßnahmen. Beantwortung konkreter Anfragen von Mitarbeitern zum Datenschutz. Kontrolle, insbesondere durch Prüfung der Erforderlichkeit einer Vorabkontrolle und Durchführung der Vorabkontrolle. Hilfestellung am Arbeitsplatz. Prüfung der Einhaltung der datenschutzrechtlichen Erfordernisse in der Betriebskommunikation. Auskunfts- und Registeraufgaben, insbesondere durch Auskunftserteilung gegenüber Betroffenen. Verwaltung der Verfahrensverzeichnisse für die Bereiche, die personenbezogene Daten verarbeiten. Auskunft über etwaige Meldepflichten der verantwortlichen Stelle. Optimierung der technischen und organisatorischen Abläufe der Datenerhebung und Verarbeitung, insbesondere durch Erstellung und Pflege der Datenschutzdokumente. Unterstützung der Durchsetzung unternehmerischer Entscheidungen, insbesondere durch Prüfung auf Konformität mit datenschutzrechtlichen Vorschriften, gegebenenfalls Entwicklung von Alternativlösungen, die datenschutzrechtlich unbedenklich und betriebswirtschaftlich möglichst wenig aufwendig sind. Öffentlichkeitswirksame Darstellung von Datenschutzmaßnahmen. Auch die Versendung solcher Daten mit der üblichen Briefpost ist nicht unkritisch. Hier gilt zwar das Postgeheimnis, jedoch ist über diesen Weg noch nicht sichergestellt, dass der Empfänger die personenbezogenen Daten tatsächlich auch erhalten hat. Hier hilft nur ein Einschreiben mit Rückschein als Nachweis oder ein mit dem Empfänger ausgehandeltes Verfahren. Sobald eine große Menge personenbezogener Daten an einen Dritten übermittelt werden soll, sollte dies zum Beispiel auf CD-ROM gespeichert, über verlässliche Kuriere oder persönlich erfolgen. Solche Datensammlungen darf man nie ungesichert per E-Mail verschicken oder ungeschützt auf eine Website zum Download ablegen.
Merke: Der betriebliche Datenschutzbeauftragte ist Anwalt der Betroffenen und Mittler zwischen den Akteuren. Soziale Netzwerke und Patientenkommunikation.
Soziale Netzwerke und verschiedene Messenger-Dienste werden inzwischen von sehr vielen Personen für die verschiedensten Arten der Kommunikation genutzt, vor allem von jungen Leuten. Aber lassen sich Facebook, WhatsApp und andere Messenger-Dienste für die Kommunikation zwischen Praxis und Patient, zum Beispiel zur Terminvergabe, nutzen? Klare Antwort: Aus technischer Sicht ja, und das mag sogar en vogue sein. Aus Datenschutz- und Datensicherheitssicht gibt es dazu ein klares Nein. Facebook und WhatsApp gelten nicht als sichere Kommunikationsnetze und die Betreiber liegen in einem Dauerstreit mit den Datenschutzbehörden. Durch die Verarbeitung der Daten dieser Netzwerke außerhalb von Deutschland in den USA und durch den Wegfall des Safe Harbor Abkommens gibt es eine große Chance, durch die aktive Nutzung dieser Dienste für die Patientenkommunikation mit dem Datenschutz in Konflikt zu kommen.
Datenschutzempfehlungen.
Datensparsamkeit. Erheben Sie nur die Daten, die Sie wirklich brauchen. Brauchen Sie diese Daten für Ihre Arbeit wirklich? Sorgen Sie für einen auf das Mindestmaß beschränkten Zugriff auf die Daten. Geben Sie nicht Ihre Benutzerkennungen, Passwörter weiter, auch nicht an Kollegen. Keine personenbezogenen Daten preisgeben bzw. Fremden zugänglich machen. Daten sicher vernichten. Informieren Sie die Betroffenen lieber einmal zu viel als zu wenig über die Speicherung Ihrer Daten und Ihre Rechte. Bei Zweifeln. Schauen Sie in die von Ihrem Datenschutzbeauftragten erstellte Handreichung zum Thema Datenschutz. Schauen Sie ins Gesetz. Fragen Sie Ihren Datenschutzbeauftragten. Bei Anfragen von außen zum Thema Datenschutz beantworten Sie Fragen von Betroffenen offen und ehrlich. Sie haben nichts zu verbergen. Bei unklaren Sachlagen fragen oder verweisen Sie an den betrieblichen Datenschutzbeauftragten. Der Betroffene hat das Recht, sich mit dem Datenschutzbeauftragten in Verbindung zu setzen. Nehmen Sie Anfragen oder Aufforderungen von Betroffenen zum Thema Datenschutz ernst. Es kann sonst großer Schaden in Bezug auf Haftung, Schadensersatz, Bußgelder und Image entstehen. Im Konfliktfall. Bei externen Betroffenen und bei internen Datenschutzkonflikten zwischen Kollegen oder mit dem Chef informieren Sie umgehend den betrieblichen Datenschutzbeauftragten.
Merke, auch wenn Ihre jungen Patienten es cool finden, eine WhatsApp-Nachricht mit dem nächsten Prophylaxetermin auf das Smartphone geschickt zu bekommen oder über Facebook und Co. Termine vereinbaren zu können, lassen Sie die Finger davon. Schutzmechanismen.
Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. So beschreibt der Volksmund den ersten Schritt zu mehr Sicherheit. Ist erst einmal eine gewisse Sensibilisierung für die Themen Datensicherung, Datensicherheit und Datenschutz bei den Betroffenen erreicht, so sind konkrete Schritte zu mehr Datensicherheit nicht mehr weit entfernt. Als Konsequenz der beschriebenen und bekannten Bedrohungsszenarien ergibt sich folgende Liste mit Sicherheitstipps.
Sicherheitstipps.
Schränken Sie den lokalen physikalischen Zugriff auf das EDV-System so weit ein, dass kein Unbefugter direkten Zugang zum System erhält. Schränken Sie die Zugriffsrechte auf Daten entsprechend der benötigten Nutzung ein. Arbeiten Sie im Normalfall nicht mit Administratorrechten. Sorgen Sie für einen durchgängigen Virenschutz inklusive regelmäßiger Virensignatur-Updates für alle Rechner. Aktualisieren Sie die Betriebssysteme der Computer. Nutzen Sie eine Netzwerk-Firewall, die zwischen Netzwerk- und Online-Zugang geschaltet und von einem Fachmann konfiguriert und gewartet wird. Lassen Sie Ihr System in regelmäßigen Abständen von Fachleuten auf Sicherheitsmängel überprüfen. Geben Sie keine Passwörter, Zugangskennungen oder TAN-Listen nach außen in fremde Hände und versenden Sie keine vertraulichen Informationen und Passwörter unverschlüsselt per E-Mail. Verlangen Sie für eine rechtssichere Online-Kommunikation die digitale Signierung für Nachrichten durch den Sender. Seien Sie skeptisch bei der Eingabe von personenbezogenen Daten auf Webseiten, die Sie nicht zweifelsfrei als authentisch identifizieren können oder auf die Sie per E-Mail zur Eingabe von Benutzerdaten aufgefordert werden. Und zu guter Letzt, die Intelligenz sitzt vor dem Computer. Der PC ist nichts anderes als ein leistungsfähiges Werkzeug. Erlernen Sie die Handhabung und reagieren mit offenen Augen auf Informationen und Abfragen, die Ihnen die EDV liefert. Seien Sie gegenüber unverlangt eingegangenen Nachrichten skeptisch und misstrauisch. Vergewissern Sie sich lieber einmal zu viel als zu wenig, ob die Information authentisch ist.
Fazit:
Gelangen durch direkte oder indirekte Hackerattacken oder fahrlässigen Umgang der Betreiber personenbezogene oder andere unternehmenswichtige Daten in die falschen Hände oder an die Öffentlichkeit, ist der Schaden groß. Es drohen Image- und Vertrauensverlust und gegebenenfalls hohe Schadensersatzforderungen der Betroffenen. In der Folge werden unter Umständen aufwendige Audits durch die Überwachungsbehörden nötig und es erwachsen schnell zivil- und strafrechtliche Konsequenzen gegen die Betreiber, wenn personenbezogene Daten unsachgemäß, grob fahrlässig oder unzureichend geschützt, gespeichert und übertragen wurden.